Ich dachte, du sagst jetzt
mal. Ja, ich dachte auch, du fängst an.
Du. Willkommen, da sind wir wieder, ja. Ihr Lieben, die da uns an den Endgeräten zuhören. Ja, da sind wir wieder und wir sind zeichnen auf einen Tag nach der Kanzlerwahl.
Ja.
Das war so gut, dass sie das gleich zweimal gemacht haben. Da müssen wir jetzt noch kurz drüber reden, oder Andreas?
Ja, also 18 Abweichler ist schon eine Hausnummer, ne? Hat es ja überhaupt noch nie gegeben. Und ja, Stand jetzt ist er gewählt und ja, jetzt muss er liefern, ne? Mir fällt mir jetzt nicht ein.
Ja, ich dachte, du sagst jetzt so ein bisschen deine Meinung dazu.
Ja, ich glaube, zu Herrn Merz habe ich schon sehr, sehr viel gesagt. ich bin da ganz ehrlich, er ist gewählt, das ist unsere Demokratie, das müssen wir aushalten. Und jetzt drücke ich ihm die Daumen, dass er liefert, ganz einfach. Also
ich meine zu den Abweichlern, weil jetzt empören sich ja die ganz vorne ran, Martin Söder hätte ich mal gesagt, Markus Söder, über Anstand und Moral und dass das jetzt nicht die Zeit dafür ist. Natürlich ist das nicht die Zeit dafür, aber was haben denn genau diese Knaben die ganze Zeit vorher gemacht? Die haben, jetzt waren sie wieder auf Grüne und Linke angewiesen, damit der zweite Wahlgang durchgeführt werden kann und das finde ich so heuchlerisch und so niederträchtig. Natürlich brauchen wir jetzt eine stabile Regierung, aber vorher, wenn man die Rede am letzten Wahlkampftag sich nochmal anhört von Merz, dann muss man sich nicht wundern, oder von dem Geschwaller von Söder, da muss man sich wirklich nicht wundern, dass es da Abweichler gab. Also das ist doch ganz für mich logisch.
Ja, klar, und für mich ist bemerkenswert, du weißt, ich bin jetzt, stehe der Linken auch eher kritisch gegenüber. Ich würde nicht sagen, dass sie auf einem Niveau, was Extremismus angeht, mit der AfD stehen. Aber ich halte die Linke jetzt auch nicht für so eine klassisch-demokratische Partei. Trotzdem sehe ich die mit anderen Augen, die haben schon einen Wandel durchgemacht. Man muss natürlich immer sehen, so ein bisschen die Vermögensfrage, was sie damals mitgenommen haben aus alten SED-Zeiten. Ich hätte es besser gefunden, wenn man eine neue Partei gründet. Aber da gab es wahrscheinlich Gründe zu sagen, wir wollen da auch gewisse Dinge mitnehmen. Aber das will ich gar nicht philosophieren. Es gibt ja diesen Unvereinbarkeitsbeschluss der CDU, dass man mit den Linken keine gemeinsamen Beschlüsse und so weiter macht. Jetzt sagen sie natürlich, ja, das wäre ja nur ein Antrag zur Geschäftsordnung. Aber schon bemerkenswert, dass sie jetzt einmal bei der Grundgesetzänderung, um die Schulden zu machen, auf die Grünen angewiesen waren und jetzt am Ende, um nicht mit der AfD gemeinsame Sache zu machen, das hat die SPD ja komplett ausgeschlossen, jetzt müssen wir doch die Linken fragen. Die haben ja gesagt und auch die AfD hat ja gestern für die Änderung der Geschäftsordnung gestimmt, aber wahrscheinlich in der Hoffnung, dass Friedrich Merz dann scheitert.
Genau, natürlich. Ja, nein, und ich bitte jetzt auch alle, dass wir alle zusammen ganz genau dieser Regierung auf die Finger gucken, was sie jetzt macht, weil, ja gut, es ist auch, das wollte ich nur am Rande erwähnen und auf der Aktualität geschuldet. Ich habe jetzt, ich leite jetzt elegant über zu unserem Thema, weil ich habe gerade parallel eingetippt, wie lange bleibt Merz Kanzler bei ChatGPT, bei einer künstlichen Intelligenz?
Und die sagt,
sie weiß also schon, dass er im zweiten Wahlgang gewählt wurde und jetzt kommt natürlich hier das ganze Gelaber. Es bleibt abzuwarten, ob Merz die volle Legislaturperiode bis 2029 als Kanzler amtieren wird oder ob politische Entwicklungen zu einem vorzeitigen Ende seiner Amtszeit führen. Das ist natürlich jetzt sehr schwammig, schade. Ich hatte gedacht, der legt sich ein bisschen fest und da passiert was Witziges. Aber da sind wir schon mitten im Thema. KI, Andreas. Wir hatten ja vor kurzem schon KI, aber jetzt geht's weiter und da hast du mit jemandem wieder mal im schönen Landhafen gesprochen.
Genau,
Neid spricht mit.
Genau, ich war wieder im Landhafen. Will ich auch noch eine kurze Geschichte loswerden, passt jetzt zur KI, weil du das gerade so schön gesagt hast. Ich habe gestern vor der Wahl ChatGPT gefragt, wie hoch schätzt du die Chance ein, dass Herr Merz im ersten Wahlgang bei der Kanzlerwahl scheitert?
Tatsächlich.
Habe ich gefragt und er hat geschrieben, sehr gering. Er meinte, das wäre eher nicht auszuschließen, aber es wäre sehr unwahrscheinlich, die Reihen wären geschlossen. Also das hat er, ne? Und hat gesagt, aber wenn es so käme, dass er im ersten Wahlgang scheitert, wäre er natürlich beschädigt. Das war auch schon eine interessante
Prognose. Hätte man noch sicher irgendwo wetten können.
Das glaube ich, da hättest du Geld verdient, weil da waren alle davon ausgegangen. Aber kommen wir zu unserem Gast, also ein, wie ich finde, sehr interessanter Mann, den ich persönlich gar nicht früher so oft getroffen habe, aber ich habe seinen Papa sehr gut gekannt, der war nämlich mein Lehrer im 13. Jahrgang oder auch im 12. und im 11. Wirtschaftstheorie und Politik. ein wirklich sperriges Fach und er war auch einer von der Sorte, das ist in dem Fall Bodo Mokwinski, der leider viel zu früh verstorbene Bodo Mokwinski war stellvertretender Schulleiter in Niebel, später war er Schulleiter in Husum. Ja, ein Mann, der sehr streng war, aber ich habe ihn sehr, sehr geschätzt, ich habe ihm sehr viel zu verdanken. Ich glaube, ohne ihn kann ich einfach so sagen, also ohne Bodo Mokwinski hätte ich wahrscheinlich das Abitur nicht geschafft. Also der hat mich echt motiviert, auch durch eine gewisse Strenge, aber auch hat auch plausibel erklärt. Und es war einer von diesen, ich sage immer, das richtige Wort, guten Konservativen. Also der auch so dieses, sagte, wir müssen auch an die Umwelt denken, Wirtschaft ist aber auch wichtig. Also, und ich glaube, sein Sohn, das ist dann ja der wunderbare Björn Mokwinski, der von Nordfriesland nach Niedersachsen, das erzählt er selber, wie das gekommen ist, ausgewandert ist, nein, aber er ist jetzt in Niedersachsen, fühlt sich da auch sehr wohl, lebt da mit seiner Familie und ist ein sehr interessanter Mensch, weil ich finde, er ist vielleicht der modernste Lehrer Deutschlands, kümmert sich nämlich KI im Unterricht. Und da erzählt er jetzt uns ein bisschen, also wir können ja
geil. Du hast die Überschrift für diese Folge schon mitgeliefert. Der modernste Lehrer Deutschlands, finde ich gut.
Und
vor allen Dingen, ich habe ja natürlich auch reingehört und finde das total gut, wie integriert das bei ihm schon in den Unterricht ist, dass eben auch die Schüler, dass man sich die Frage natürlich aufdrängt, dass man sagt, ja Moment mal, mit KI, dann haben die ja alle tolle Arbeiten, aber die müssen auch die Prompts mit abgeben, also die Eingabe, was sie eingegeben haben, um zu dem Ergebnis zu gelangen. Und das finde ich genial und das hören wir uns jetzt mal genau an, weil das ist hochspannend.
Ja, mit der Schalte hat das ganz ohne künstliche Intelligenz geklappt. Thomas, das hast du schon mal gut hingekriegt. Sehr schön. Wir sind mal wieder im Landhafen, wo wir, glaube ich, schon gefühlt 5 Folgen aufgenommen haben. Ein paar Menschen sind hier. Also wenn hier mal so ein paar Zwischengeräusche sind, nicht wundern. Ja, Dr. Björn Mokwinski. Ich darf das einfach mal sagen.
Ja.
Nein, Björn, du bist, du bist Nordfriese, du bist Lehrer, du bist ein Spezialist für künstliche Intelligenz. Du bist Teamleiter an einer Schule. Sag mir doch mal, das sind keine Schulkinder, die hier im Hintergrund zu hören sind. Was machst du da genau?
Ja, danke Andreas, dass ich erstmal hier sein darf. Auf den Doktor können wir gerne erstmal verzichten. Das ist, glaube ich, nicht so wichtig. Ja, ich bin Lehrer. Das ist eigentlich der Moment, wo jeder immer sagt, oh, und wo man sich eigentlich immer erklären muss. Und ich habe im Moment den Job, künstliche Intelligenz in den Unterricht zu bringen. So, und zwar in der Art und Weise, dass wir durchaus noch zu einem Lernprozess kommen. Und das ist eigentlich immer im Moment der große Pfad, den wir gehen, dass es immer noch um Lernen gehen soll, weil ich bin Berufsbildner und wir sollen ja junge Menschen für die Zukunft fit machen. Also Future Competences, so heißt es so schön. Und da gehört KI sicherlich dazu.
Ich kann mich erinnern, du vielleicht ja auch, wir sind ja mit dem Taschenrechner aufgewachsen in der Schule und ich habe noch den Spruch von meinem damaligen Mathelehrer im Ohr, ja, ihr werdet später auch nicht immer einen Taschenrechner dabei haben. Großer Irrtum am Ende des Tages.
Ja, das ist, auch ich habe diesen Spruch gehört und ich grinse jetzt immer, wenn ich liebevoll mein Mobiltelefon, mein Smartphone angucke. Ich glaube halt, KI ist gekommen, um zu bleiben. Das geht nicht mehr weg. Und ich finde, das ist inzwischen so niederschwellig einsetzbar, dass Schülerinnen und Schüler auch durchgehend einen Zugang zu KI haben. Das heißt, wenn man sich anschaut, wie junge Menschen heute kommunizieren, dann kommen wir an der App Snapchat nicht vorbei. So, und bei Snapchat ist der erste Kontakt MyAI, also ein Zugang zur KI. Das heißt, die haben ganz niederschwellig heute Zugang zur künstlichen Intelligenz. Und für mich als Lehrer ist das sowohl Fluch als auch Segen. Wenn ich mir dann so anschaue, dass meine Arbeitsblätter oder meine Aufgaben ganz einfach der KI dann zur Verfügung gestellt werden und dann auch durch die KI beantwortet werden.
Aber fangen wir nochmal sozusagen von vorne an. Du bist ja hier in Nordfriesland auch groß geworden. Dein Papa war ja auch Schulleiter nachher an einer berufsbildenden Schule in Husum, vorher in Niebel, daher kenne ich ihn halt auch noch. Und du bist erstmal Bankkaufmann gewesen?
Richtig.
Hast sozusagen ganz brav die mittlere Reife, wie man damals gesagt hat, ne?
Das ist richtig.
Und bist dann nachher durch das
ja, wie wir hier sagen, Fachgymnasium, wobei das immer so ein bisschen irritierend ist, weil für andere ist das denn das Fachabitur, das ist in anderen Bundesländern so, bei uns ist das die allgemeine Hochschulreife, deswegen hast du dann auch studiert. Was hast du studiert?
Ja, also ich hatte damals so einen kleinen Hänger in der Schule und habe dann erstmal gesagt, ich mache eine grundständige Ausbildung, ich bin Bankkaufmann und ich bin auch sehr dankbar für diese grundständige Ausbildung, weil sie erdet dann doch nochmal. Und ich habe dann den zweiten Bildungsweg kennengelernt. Also ich habe auch dann, du hast es gerade benannt, am Fachgymnasium Wirtschaft mein allgemeinbildendes Abitur gemacht. Und da bin ich auch ein Stück stolz drauf, dass man diesen Weg so begangen ist, weil es ist wirklich ein allgemeinbildendes Abitur, auch wenn es Wirtschaft heißt. Ja, und dann habe ich gesagt, ich will auf keinen Fall Lehrer werden. Du sprachst meinen Vater an. Ich habe immer gesagt, einer in der Familie langt, ja. Mhm. Und dann habe ich halt gedacht, okay, studierst du Wirtschaft? Dann habe ich gedacht, möchte ich irgendwie Unternehmensberater werden. Wie alle, glaube ich, jungen Leute träumte ich von viel Geld. und habe im Studium dann mal festgestellt, Geld ist nicht alles. Und habe dann Berufs- und Wirtschaftspädagogik in Kiel studiert. An der Christian-Albers-Universität mit einer Fachkombination Wirtschaft, Wirtschaftsgeografie.
Okay, ja, kenne ich aber auch aus dem Unterricht noch. Gab es ja auch ein Fach, das so hieß, ne?
Genau, das ist so eine Schleswig-Holsteiner Spezialität.
Ja, ja,
das gibt es in anderen Bundesländern schon nicht mehr. Und auch in Schleswig-Holstein war das nicht so, dass man dann quasi viel oder dass es stark gesucht war, weil es eben so ein Nischenfach ist. So, und ja, das habe ich studiert und bin auch dann dabei geblieben und habe gesagt, ich möchte kein Lehrer werden.
Und dann warst du ja an der Uni.
Richtig, dann, ja, wir waren damals so eine Clique von ein paar Jungs. Wir haben alle irgendwie die Uni-Karriere fortgesetzt. Ich bin dann in Oldenburg gelandet.
Also nicht in Holstein, muss man dazu sagen.
Richtig, genau. Oldenburg in Oldenburg. Comedians machen darüber Witze. Ne? Also,
Grünkohlkönig, glaube ich.
Ja, ne? Grünkohlkönig, genau. Und Oldenburg in Oldenburg und habe da an der Karl-von-Ossietzky-Universität auch im Bereich Berufs- und Wirtschaftspädagogik promoviert. Das heißt, ich habe meinen Doktor dort gemacht über eine Arbeit, wie so Vorstellungen zu Wissen und Lernen sind. Also wie die dann auch das eigene Handeln beeinflussen. So, das war mein Forschungsschwerpunkt. Und war immer noch felsenfester Meinung,
ich will
niemals Lehrer.
Und jetzt bist du ja, also du hast ja, glaube ich, in Neumünster dein Referendariat, das war ja vorher noch alles.
Ja.
Und bist jetzt an einer Schule, wie muss ich das vorstellen, ihr arbeitet da ernsthaft mit künstlicher Intelligenz? Oder?
Das ist richtig.
Also wie ist das in der Praxis? Also wie kann ich mir das vorstellen? Weil Ja. Dann brauchen die dich ja gar nicht, oder doch?
Ja, das ist schön, dass du das sagst, Andreas, weil das wird unseren Lehrerberuf, glaube ich, ganz stark verändern.
Ja.
Und da gibt es so eine schöne Aufzählung. Und man unterscheidet da Lernen mit KI, durch KI, trotz KI und ohne KI.
Okay.
Und über KI natürlich auch. Also man muss erstmal wissen, wie das funktioniert. Da kann ich natürlich ja
nochmal. Wollen wir da mal einfach anhalten und sagen, erklär doch mal jemanden, der wenig davon weiß oder vielleicht gar nichts, weil das sind ja viele, auch in unserem Alter, wenn wir ehrlich sind, die kaum sich damit beschäftigt haben, die jetzt vielleicht mal ChatGPT auf dem Handy ausprobieren. Aber wo ist der Unterschied zu der Suchmaschine wie Google, wie wir es ja alle kennen zum Beispiel?
Ja, das ist so, dass diese künstliche Intelligenz auf Algorithmen basiert und sie ist eigentlich gar nicht intelligent. Und das bringt mich immer dazu zu sagen, ohne natürliche Intelligenz funktioniert künstliche Intelligenz nicht. Also man hat Trainingsdaten, im Fall OpenAI, die ChatGPT zu bereitstellen. Die haben quasi, ich sag mal salopp, das gesamte Internet kopiert und als Datensatz zur Verfügung gestellt. So, und jetzt gibst du einen Befehl ein mit einem sogenannten Prompt und schreibst da rein, ich sitze heute im Landhafen. Und dann funktioniert der Algorithmus so, dass er dann ausrechnet, was das nächstfolgendste, wahrscheinlichste Wort wäre. So, und wenn man sich das vor Augen hält, dass er eigentlich nur rechnet, was das nächstwahrscheinlichste Wort wäre.
Was ist das denn bei Landhafen?
Ja, da würde wahrscheinlich dann in Nibel kommen oder okay. So. Ja, also das und er rechnet einfach nur. Ja. Also das heißt, er ist gar nicht intelligent, sondern guckt sich nur seine Daten an über Varianz- und Regressionsanalysen und schaut dann, welches Wort sprachlich diesen Satz komplettiert. So, und da kann man natürlich auch Beispiele finden, dass die künstliche Intelligenz immer nicht unbedingt recht hat. Das nennt man dann Halluzinieren.
Genau, das ist das, was wir mit dem Stefan Küller ja auch besprochen haben. Der will es uns dann recht machen oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, und er ist dann nicht menschlich. Jeder Mensch sagt ja dann, ich weiß es nicht. Mhm. Ja, so, und er sagt irgendwas, weil er will uns ja zufriedenstellen. Mhm. So, ich mache da mal ein Beispiel aus dem Unterricht. Ich habe über das Gradnetz der Erde unterrichtet. Gesagt, okay, du kannst mal einen kleinen Informationstext schreiben. Und wir wissen alle, dass das mit den Zeitzonen so ist, dass, ne, 360 Grad alle 15 Grad eine Zeitzone macht 24 Stunden durch die Erdrotation. Und er hat die Erde in 25 Stunden um sich selber rotieren lassen.
Das, weil es für ihn einfacher ist, oder?
Weil er das nicht genau eben ausrechnen konnte, was da kommt. So, ja. Und das ist dieses Halluzinieren. Er sagt dann irgendwas und das ist in der Schule natürlich problematisch, ja. Weil 25 Stunden ist einfach fachlich falsch.
Fachlich falsch.
So. Und das ist dann auch so die erste Herausforderung, glaube ich, dass man eben sagen muss oder verstehen muss, dass Schüler verstehen müssen, was künstliche Intelligenz eigentlich ist. Und wir erinnern uns alle noch, als ChatGPT quasi vor gut, ja, fast 3 Jahren, im November 22, glaube ich, war es, online gestellt wurde. Da hatten wir alle noch Spaß und haben gesagt, ein Auto braucht von Hamburg nach Niebüll 2 Stunden. Wie viele brauchen 2 Autos? Da hat er dann gesagt, 4 Stunden.
Okay.
So, das haben sie ganz schnell abgestellt, weil die sind relativ gut in diesem maschinellen Lernen, ja, dass eben solche Fehler nicht mehr passieren.
Aber jetzt ist natürlich, wie das so ist bei uns Menschen, wenn wir mit neuer Technik zu tun haben, das war damals schon bei der Dampfmaschine so, da entstehen erstmal Ängste. Ne? Und hier sind natürlich die Ängste sehr massiv, weil viele ja auch sagen, das ist dann schon fast philosophisch, naja, wenn die künstliche Intelligenz wirklich intelligent wird, wird sie irgendwann sagen, die Menschen brauchen wir auf der Erde gar nicht, weil die sind ja eher schädlich so für alles.
Ja, das möchte ich mal mit der Brille eines Berufs- und Wirtschaftspädagogen beantworten. Ich glaube wirklich, dass diese Erfindung der künstlichen Intelligenz, oder die ist ja jetzt nicht erfunden worden, nee, aber dieses massive Auftreten der künstlichen Intelligenz, wirklich eine der massiven Innovationen ist, wie Dampfmaschine, wie Telefon etc. pp. Mhm. Und das wird auch die Lebenswelt von vielen Leuten einfach verändern. Also ich glaube, wir werden sehen, dass Berufe verschwinden. Ich denke da mal so an Werbetexter, also die IHKs haben zum Beispiel die Zertifizierungskurse Werbetexter schon aus dem Programm genommen, okay, weil das KI kann. Alles, was im Bereich der Filmwirtschaft wird, also jeder kennt den Greenscreen und der wird demnächst, glaube ich, auch vollständig künstlich intelligent. Also OpenAI hat ja mit Sora da auch gerade so ein sehr starkes Videotool rausgebracht. Ich glaube einfach, wir werden sehen, dass gewisse Berufe verschwinden. Dafür sind aber andere Kompetenzen gefordert und wird auch wieder vielleicht andere Berufe dann entsprechend hervorbringen. Also ich finde es ganz spannend. Ich habe die ersten Unternehmer kennengelernt, die quasi ihre Büroarbeit an künstliche Intelligenz abgegeben haben.
Also komplett?
Komplett. Die lassen ihre E-Mails beantworten, die lassen entsprechend ihre Briefe schreiben, gucken dann noch einmal rüber und haben das sozusagen an die KI outgesourced.
Okay. Und ist das etwas, ich meine, es ist ja egal, ob wir Angst haben oder ob wir damit sozusagen rational umgehen, das ist ja erstmal egal, weil alles kommt, wie es kommt und wir werden als Menschen immer die Technik nutzen, die uns am Ende nachher zur Verfügung steht. Wo beginnt da Ethik und wo können wir dieser Technik Grenzen setzen oder müssen wir das vielleicht auch gar nicht? Wie würdest du das beurteilen? Hast du dann eher optimistischen Blick oder denkst du, okay?
Also es gibt ja so einen schönen Spruch, der lautet, Leben ist Veränderung.
Richtig.
Und es verändert sich unsere Lebensumgebung ja laufend. Und das möchte ich auch am Beispiel, ich möchte es mal am Beispiel Schule machen, weil da ist ein bisschen divers. Also ich Wir sitzen ja hier im Landhafen in Niebüll. Ich habe meine Großmutter besucht vorhin, die ist 95. Mhm. Und wenn ich ihr von meinem Beruf erzähle, dann sagt sie immer,
Junge, Tüdelnäche.
Nee, Tüdelnäche. Das ist so, aber so im Grundzügen hat sich Schule ja nicht verändert. Wir sitzen da alle, wir treffen uns jeden Morgen kurz vor 8, alle sind müde. Dann steht immer vorne eine, der was erzählt. Oder ich meine, das gibt ja heute durchaus neuere Lernformen, kommen wir vielleicht noch drauf. Aber so im Grundlegenden hat sich Schule in den letzten 100 Jahren vielleicht nur so verändert, dass der Rohrstock weg ist, der Lehrkraft. So, und unsere Lebensumwelt hat sich aber massiv verändert. Also wenn ich an meine Kindheit nachdenke, ich hatte noch ein Telefon, das war an der Wand festgeschraubt bei meinen Eltern. Heute hat jeder sein Smartphone mit. Wir sprachen gerade über den Taschenrechner. Ja? Mathelehrer in unserer Generation haben immer gesagt, ihr habt später keinen Taschenrechner, ihr müsst Kopf rechnen können. Heute hat man das Ding mit. Ich bin immer noch fasziniert aus meiner Jugendzeit, wenn ich an Kassenmitarbeiterinnen, Mitarbeiter bei der Firma Aldi denke, die diese ganzen Artikelnummern auswendig lernen mussten.
Die haben alles noch eingegeben. Ne? Ja.
Die haben alles eingegeben und sind damit schneller gewesen als die Scannerkassen heutzutage. Es war halt ein höherer Lernaufwand. Und das ist eben das. Lernen ist manchmal mit Aufwand verbunden. Und jetzt fragtest du mich ja ganz konkret nach Ethik. Und da glaube ich schon, dass wir anfangen müssen, uns Gedanken zu machen, wie wollen wir eine KI zu ethischen Entscheidungen bringen. Das muss in meinen Augen irgendwie reglementiert werden. Auch hier ein Beispiel dazu. Es gab ein Interview mit dem Herrn Zetsche, dem ehemaligen Vorstandsvorsitzenden von Daimler. Und Herr Zetsche hat eine Frage beantworten müssen, eine sehr unangenehme Frage zum Thema autonomen Fahren. Die Frage des Journalisten war, Herr Zetsche, wie schätzen Sie das ein? Ihre S-Klasse kann autonom fahren. Und muss jetzt die Entscheidung treffen, es gibt eine unausweichliche Situation, eine alte Dame oder ein Kind. Eins von beiden wird überfahren. So, wie würde Ihr Auto entscheiden? So, und das ist ja dann eine durchaus ethisch-moralische Frage. Herr Zetsche antwortete, wenn ich jetzt richtig bin, damals so, Sie werden so entscheiden, dass für den Kunden, der diese S-Klasse kauft, der Schaden minimal ist. So, das kann ich aus Unternehmersicht ein Stück weit fast schon verstehen, dass man seinen Kunden zufriedenstellen will. Aber jetzt kommen wir in eine Dimension, wo wir Ethik und Moral vielleicht einfach mal dann auch höher hängen müssen. Auch aus folgendem Gesichtspunkt. Wir sprachen ja gerade darüber, wie funktioniert KI aufgrund der Trainingsdaten. Mhm. So, und das ganze Internet, will ich mal sagen, schließt ja den afrikanischen Kontinent zu großen Teilen aus, schließt Südamerika zu großen Teilen aus, schließt gewisse Länder in Asien zu großen Teilen aus. Das heißt, wenn du heute eine generierende KI fragst, zeichne mir mal ein Bild eines typischen Menschen, dann wirst du einen weißen Menschen bekommen. Das heißt, Ethnien fallen raus. Soziale Umstände fallen raus. Am einfachsten erklärt man das immer am Beispiel der Uhr. Zeichne mir eine Uhr, dann ist die Zeigerstellung meistens irgendwo zwischen 12 und 3. Es kommt aus Marketing, weil man dann um die Uhr rum seinen Text platzieren kann.
Okay.
So, und so sieht man halt auch, dass hier wir ethisch, also zumindest auch in Schule, dann unsere Schülerinnen und Schüler darauf vorbereiten müssen. Ja? Weil wenn ich jetzt einfach nur sage, zeichne einen klassischen Menschen, dann muss ich sie ja durchaus auch vorbereiten, dass der nicht immer weiß ist. Mhm. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Also wenn ich Axel Buru nehme, Professor in Kassel, der hat so über Zukunftskompetenzen gesprochen, zwei Stück davon, die erste Digitalisierung und die zweite Demokratiebildung.
Ein wirklich, und gerade in dieser Zeit, ich weiß, das klingt immer so ein bisschen ausgelatscht, aber das ist natürlich, wir haben, ja, ich will das Wort nicht immer wieder strapazieren, aber Zeitenwende, wo sich gerade, ne, und wenn wir dann nach in die USA gucken, die ja unseren Stil mitgeprägt hat, so wie wir heute leben, nach dem Zweiten Weltkrieg, sind wir ja wirklich, ja, letztendlich Lehrlinge gewesen der USA. Mhm. Guckst du trotzdem, trotz dieser Zeit, die jetzt auf uns zukommt, all diesen Umbrüchen, optimistisch in die Zukunft bist du skeptisch?
Ich gucke sehr optimistisch in die Zukunft, weil ich glaube, es gibt uns mit künstlicher Intelligenz unwahrscheinlich viele Möglichkeiten. Mhm. Und das möchte ich gerne mal an einem Beispiel machen. Einer meiner ehemaligen Referendarin, die hat in ihrem Prüfungsunterricht über Rechtsextremismus gesprochen. Und zwar hat die über KI ein Bild eines typischen Rechtsextremen generieren lassen. Und da kam sowas raus, wie wir uns das früher noch so vorgestellt haben. Bomberjacke, Springerstiefel, weiße Skinhead, ja. Skinhead, ne, Baseballschläger.
Ja.
Und die Frage ist, sehen Rechtsextreme heute noch so aus? Mhm. Und das hat sie mit ihren Schülerinnen und Schülern erarbeitet und hat dann so Marken gefunden. Es gibt diese New Balance Schuhe zum Beispiel mit dem N drauf. So, dann gucke ich mal an mir runter und stellte dann auch fest, ich trage die auch, aber gar nicht, weil ich so. Und ich glaube einfach, dass es unwahrscheinlich viele Möglichkeiten gibt, über KI die Dinge, die uns wichtig sind, auch zu transportieren. So, und ich halte das für ganz, ganz wichtig, dass wir junge Leute eben so kompetent gestalten, dass sie diese ganzen Prozesse, die heute in der Welt gerade unterwegs sind, für sich richtig bewerten können. Mhm. Und dass sie eben zum Beispiel bewerten, dass Zölle vielleicht im internationalen Handel, wie sie gerade, du sprachst Herrn Trump an mit der amerikanischen Politik, dass sie verstehen, dass Zölle eben ein Handelshemmnis sind, so ein tarifäres Handelshemmnis. Und dass sie eben verstehen, was das für Auswirkungen auf ihr Leben hat. So, und da sehe ich uns als Schule, also ich nehme ja diese Kritik immer wahr, Schule bereitet nicht auf das Leben vor.
Das ist eine.
Und das gibt es schon ganz lange. Und dann heißt es immer, warum soll ich Gedichte interpretieren? Etc. pp. Und dann sage ich immer, willkommen in der beruflichen Bildung. Mhm. Das ist das Erste. Nein, also das ist jetzt mal ohne Flachs. Ich glaube wirklich, dass es wichtig ist, dass wir junge Leute so auf die Zukunft aufstellen, dass sie auch Probleme erkennen, die wir noch gar nicht haben. Weil hätten wir uns hier vor 3 Jahren getroffen, hätten wir ja gar nicht über KI gesprochen.
Genau, das ist ja
so. Und mein Ansatz für Schule ist, junge Menschen so aufs Leben vorzubereiten, dass sie auch die Probleme lösen können, die sie in 30 Jahren haben. Und das konnte ja auch keiner absehen, dass das jetzt zum Beispiel Herr Trump Zölle quasi auf alle Welt und alle Produkte quasi initiiert. Und ich glaube aber, wenn wir clever ausgebildete Leute haben, dann können die das Problem lösen. Das ist für mich immer diese berufliche Handlungskompetenz, junge Menschen auf zukünftige berufliche Situationen vorzubereiten. Und die kann ich ja noch gar nicht alle jetzt antizipieren.
Wie kann ich mir das in der Praxis vorstellen, wenn ihr sozusagen eine KI-Klasse seid? Oder wenn du, also ihr werdet ja, gibt es da diesen normalen, wie wir ihn von früher kennen, Frontalunterricht? Oder sitzt ihr da alle am Smartphone beziehungsweise am Rechner? Oder wie funktioniert das in der Praxis?
Ja, erzähle ich gerne. Es ist ja so, dass ich diesen klassischen Frontalunterricht eigentlich gar nicht mehr in Schule habe und schon auch in der Berufsbildung eigentlich wenig. Wir sprechen von problemorientierten Lernsituationen. Das heißt, ich versetze meine Schülerinnen und Schüler in eine Rolle, in der sie ein kaufmännisches Problem lösen müssen. Und dann ist das ein bisschen so wie in der betrieblichen Praxis. Da wird ihnen der Lösungsweg ja auch nicht vorgegeben, sondern wir nennen das in der Pädagogik Lösungsweg offenes Denken.
Okay.
So, das heißt, die können auch mit einem Umweg zu einer Lösung kommen. Ich vergleiche das immer.
Kannst du mal so ein Beispiel nennen, dass ich sage, okay, was ist das? Was könnte das für eine?
Das könnte zum Beispiel sein, wir möchten gerne eine Social-Media-Kampagne planen im Rahmen des Personalmarketings. Also wir suche haben also
Fachkräfte.
Ich suche Fachkräfte. Fachkräftemangel ist immer ein großes Thema. So, und gerade da auch mit dem Unterricht mit KI ist es ja durchaus so, dass man sagen könnte, man zeigt den jungen Menschen jetzt einfach mal, wie man so eine Kampagne plant, also aus der Planung her, Zielgruppenanalyse etc. pp. Mit KI-Unterstützung, als auch dann die Content-Produktion mit KI-Unterstützung. So, wir haben das durchgesetzt in der Klasse Speditionskaufleute. Und das war ganz spannend, weil die jungen Menschen, die unseren Schüler, haben quasi die Aufgabe einer Werbung.
Wie findet eine Ausbildung in der Regel bei dir?
Also ich bin ja in der Berufsschule, so eine normale duale Ausbildung. Ne? Also Bürokaufleute, Speditionskaufleute, Industriekaufleute, genau, Lagerlogisten, so, ne? So die ganzen klassischen Berufsausbildungen. Und ich fand es halt ganz spannend, weil man einfach den Schülerinnen und Schülern so ein mächtiges Tool in die Hand gegeben hat, dass die zurückgehen können in ihre Betriebe und sagen können, guck mal, ich kann so eine Social-Media-Kampagne von der Planung über die Content-Produktion über eben auch die Erfolgsmessung KI-gesteuert durchführen. Das haben wir gemacht, sowohl mit ChatGPT, die dann so Conversion Rates und wie es alles heißt, ja, hinterher berechnet haben, aber auch wir haben KI-basiert Videos erstellt, wir haben Musik-Jingles erstellt, die haben das zusammengeschnitten, die hatten quasi in ihrem Unterricht, und jetzt fragst du wahrscheinlich, wie funktioniert das?
Ich würde in der Praxis gerne wissen, was ist die Aufgabe der Menschen dann in dem Fall? Ne? Die müssen ja das füttern irgendwie.
Genau, das verändert sich von der Durchführung hin zur Planung und Überwachung. So, das heißt, ohne schlauen Prompt kommt halt ein schlechtes Ergebnis bei raus. So, ja, und das heißt, man muss schon, jetzt bin ich wieder da, natürliche Intelligenz einsetzen, damit die künstliche gut funktioniert. So, und die sitzen alle mit ihrem iPad oder Smartphone dann da und müssen erstmal überlegen, wir sind ein Speditionsunternehmen, also mein Modellunternehmen war ein Speditionsunternehmen, wir müssen da überlegen, wie können wir junge Menschen für diesen Beruf interessieren. Das war deren Aufgabe. So, und in dieser Situation hatten sie alle Möglichkeiten, die sie quasi wollten. Also das war der Rahmen quasi so als Box, und diese Box mussten sie füllen.
Wie laufen da, wir sagen ja immer noch Klausuren oder Arbeiten, wie laufen die denn ab? Also.
Ja, das ist ganz spannend, dass du das ansprichst, Andreas, weil da sind wir ein bisschen gefangen als Lehrkräfte zwischen dem rechtlichen Rahmen und das, was wir eigentlich machen wollen. Also es gibt genug Ansätze einer neuen Prüfungskultur, weil dieses klassische Klausurenschreiben ist ja etwas, wo wir heute auch kritisch uns mal hinterfragen müssen, ob das überhaupt noch gut ist. Weil ist
aber irgendwie müssen wir ja benoten leider immer noch. Ne?
Oder? Im Volksmund heißt das ja so Bulimie lernen mit den Klausuren. So. Okay. Und man könnte aber auch den Blickwinkel ein bisschen mehr auf den Lernprozess werfen. Und das haben wir auch dort getan. Wir haben einen Portfolioansatz gewählt. Also dass sie quasi Teilleistungen abgeben mussten, die nicht in der Klausurrahmen erstellt worden sind, sondern die mussten zum Beispiel für ihre Videos ein Storyboard abgeben. Das war so die erste Teilleistung. Sie mussten eine Zielgruppenanalyse abgeben, schriftlich. Sie mussten dann natürlich.
Aber da können Sie ja theoretisch auch wieder die KI benutzen.
Ja, und das sollen Sie auch, bitte gerne. Ja,
okay. Also, aber wo kannst du noch als Lehrkraft nachher bewerten, was Leistung des Menschen ist und was.
Ja, das funktioniert gut, indem du dir nämlich die Prompts mitgeben lässt. Das heißt, das, was sie der KI erzählt haben. Ja. Und daran kann ich natürlich nachvollziehen, welche Gedanken sie hatten, und auch natürlich nachvollziehen die Fachlichkeit, die da sein muss. Das hört sich ja immer so süß an. Ne? Wir machen ein bisschen Marketing. Mhm. Das ist es aber gar nicht, sondern Marketing ist ein höchstgradig strategisches Unternehmenssteuerungsinstrument, wo es ja um wirklich wichtige Entscheidungen geht. So, und dort kann man einfach nicht so ein bisschen rumspielen, sondern das muss eben faktenbasiert sein. Und diese Entscheidungsfakten.
Das ist schon wieder ein bisschen. Ich glaube, im ersten Moment würde ich so als Schülerin, Schüler erstmal sagen: Ja, cool. Ja, kann mit, ne? Also, ich bin ja dann als Schüler auch ein fauler Mensch gewesen und habe immer gedacht: Nein, den Weg des geringsten Widerstandes zu suchen. Da fließt er dann irgendwann auf. Ne?
Da fließt er auf. Und das muss aber auch transparent gemacht werden. Ja, also man müsste dann sagen, du Andreas, pass auf, deine Note ergibt sich aus folgenden Teilleistungen. Dein Portfolio besteht aus Storyboard, Video, Zielgruppenanalyse, und da sind die und die Kriterien zu erfüllen. Das halte ich für ganz wichtig, dass man jungen Menschen auch ganz bewusst transparent macht, woran sie gemessen werden. So, und wenn sie das dann wissen, dann ist immer so die Frage, wir kennen doch alle die Abkürzung Team, toll, ein anderer macht's.
Genau, ja.
So, und aber das soll ja heute auch so sein, weil es stellt ja auch die berufliche Wirklichkeit wider. Sie bekommen eine Aufgabe und irgendwann gibt es eine Deadline und dann muss die Aufgabe erfüllt sein. Und der Weg dahin ist ja offen. Wenn ich ja dann erstmal mit meinen Kolleginnen und Kollegen Kaffee trinken gehe und dann zwei Nachtschichten brauche und zum Ergebnis kommt, dann finde ich das gut. Und ich finde auch, da muss die Schule wandeln, vielleicht hin ein bisschen mehr zu diesem selbstorganisierten Lernen.
Ja, aber dann sind wir ja wieder bei einem Thema, wo ich mir wieder deinen Vater mal ins Spiel bringen möchte, den ich ja als Lehrer selbst auch erlebt habe. Und ich weiß, dass er war da sehr vorsichtig, weil er ja auch Diplomat sein konnte, zumindest im Unterricht, und hat doch manchmal so eine kleine Spitze in Richtung Bildungsministerium rausgehauen. So. Und das war damals, und wir reden da von einer langen, wir reden von den 90er Jahren. Aber das ist ja so ein bisschen das Problem, dass diese Vorgaben aus dem Ministerium nicht immer dem neuesten Standard um es mal vorsichtig zu formulieren. Also ist das etwas, womit du auch zu kämpfen hast, oder seid ihr da in Niedersachsen sehr modern?
Also ich möchte jetzt meine oberste Dienstherrin ja, nicht schlecht machen. Also ich unterlege ja dem Gebot der Mäßigung.
Da kommt dein Papa durch.
Nein, aber ich glaube, Schule ist im Moment hinter der Lage, wenn wir diese KI-Thematik angucken, auf zwei Ebenen. Das erste ist, das war ganz spannend. Ich durfte mal so eine Keynote machen zu einem Thema auch KI in Schule, eine allgemeinbildende Schule in Kelzerbach. Und dort hat man gesagt, okay, vielleicht holen wir einen Schüler dazu, der uns das mal erklären kann. Mhm. So, und ich glaube, das trifft die Realität für einige Teile der Lehrerkollegien noch. Also KI ist ja unwahrscheinlich schnelllebig und das ist aufgetaucht und hat uns alle überrollt. Mhm. Das ist überall im Leben inzwischen zu finden, in meinem Auto-Navi, in meinem Handy, überall ist KI. So, und wir sind in Schule da ein bisschen hinter der Lage, sowohl quasi das für uns zunutze zu machen.
Aber es ist ja doch sehr modern. Seid ihr denn so eine Modellschule, dass ihr das sozusagen da dürft? Oder ist das bei euch in Niedersachsen, sage ich mal, so normal?
Also ich habe einen ganz, wie soll ich das sagen, umtriebigen Schulleiter, der das erkannt hat, dass das eine dieser Zukunftskompetenzen sein wird, mit künstlicher Intelligenz umzugehen. Und wir sprachen ja vorhin über Ethik, auch kritisch umzugehen. Der zweite Punkt, warum Schule hinter der Lage ist, ist, glaube ich, dass die rechtlichen Rahmenbedingungen, die du gerade angesprochen hast, einfach noch aus einer anderen Zeit kommen und diese juristischen Mühlen, Rahmenlehrpläne anzupassen, Prüfungsordnungen anzupassen, die malen halt relativ langsam. So.
Ist es denn noch zeitgemäß, und das meine ich jetzt sehr offen, dass Bildung immer noch föderalistische Grundkompetenz ist, sprich Ländersache?
Boah, das ist eine.
Das ist jetzt eine schwierige und ich will dich auch nicht in Schwierigkeiten bringen, aber zu sagen, okay, brauchen wir, ich meine, es gibt ja so dieses inzwischen, dass man im Abitur schon ein bisschen guckt, auch Anpassungen zu schaffen, länderübergreifend, aber zu sagen, okay, brauche ich da nicht auch noch einen besseren Blick, sodass nicht jeder sein Süppchen kocht, oder ist das eine falsche Denkweise?
Ja, da würde ich ganz gerne mal unseren ehemaligen Bundespräsidenten Horst Köhler, der nun kürzlich verstarb, anführen, der sagte, wir haben Unterschiede Nord-Süd, Ost-West. Und ich glaube einfach, ich möchte mal eine ganz andere These in den Raum werfen, Andreas. Ich finde, Bildung muss von Schulen gemacht werden, von den Praktikern, die vor Ort sind. Ja. So, und das ist für mich eine ganz klare Gegenthese zu Zentralisierung. Also wir kennen doch unsere Schülerklientel eigentlich am besten und wissen am besten, wie wir mit ihnen umgehen und was wir quasi, wie wir sie fürs Leben fit machen können.
Ja, aber genau da ist ja dieser Punkt. Also ich habe jetzt schon sehr viel mit Schulleiterinnen und Schulleitern zu tun gehabt, auch dein Vater eben, aber das war noch eine andere Zeit, aber ich würde mir manchmal wünschen, und das ist das, was ich von den handelnden Personen auch immer wieder höre, dass die mehr Kompetenzen bekommen. Also ich will es mal so platt ausdrücken, dass die geschäftsführend tätig werden. Und auch eigenverantwortlich, natürlich messbar. Es muss eine Kontrollfunktion geben, das ist auch klar. Aber dass man denen noch viel mehr, ich habe eine Grundschule mal in Travemünde kennengelernt, der hat einfach auf eigene Faust Dinge gemacht. Den hat es nicht interessiert, was Kiel macht, sondern der hat einfach über einen Sponsor, ist jetzt, ob das der richtige Weg ist, will ich gar nicht. Aber der hat gesagt, ich habe über einen Sponsor mir jetzt iPads besorgt und wir machen das jetzt in der 4. Klasse. Ja. Und das hat Kiel gar nicht zu interessieren, sage ich mal so. Ne? Und das ist natürlich ein schwieriger Weg am Ende. Ne? Aber siehst du, dass da eine Möglichkeit, dass das kommen könnte, dass eine Schule, dass Schulen vielleicht auch in den Wettbewerb treten und sagen, wir wollen gegenseitig, also nicht Konkurrenten werden im bösen Sinne, sondern in den Wettbewerb, um sich gegenseitig zu stärken. Ist das Utopie oder ist das denkbar?
Also ich sag mal so, es ist in Schleswig-Holstein und Niedersachsen im Bereich der beruflichen Bildung ja schon umgesetzt. In Schleswig-Holstein hieß es ja diese RBZ, diese regionalen Berufsbildungszentren. In Niedersachsen heißt es ProReco-Schulen. Also man hat so einen Schulversuch gemacht, auch über lange Jahre Schulen mehr rechtliche Kompetenz zu geben im Rahmen der Eigenverantwortung. Und ich finde das total gut, das, was du gerade ansprichst, einfach vielleicht auch schon in früheren Klassen Kinder spielerisch daran zu führen. Mhm. Also ich halte es nach wie vor gut, dass jeder noch schreiben und lesen kann und dass eben auch Grundkenntnisse der Rechtschreibung da sind. Auch da möchte ich aber einfach mal den ehemaligen Alibaba-Geschäftsführer anführen, der sagte, wie müsste Bildung der Zukunft aussehen? Eigentlich müsste Bildung der Zukunft gerade in den jungen Jahren aussehen, Sport, Musik, Kunst, Kreativität, weil alles Weitere wird später eine KI können. So, und ich glaube ganz stark, dass wir auch dahin müssen, vielleicht, wir sprachen vorhin über Lehrpläne, diese älteren Pfade, die wir haben, einfach zu verlassen, da es gerade eine ganz spannende Umbruchszeit ist.
Und die geht auch für dich in die richtige Richtung?
Für mich geht es in die richtige Richtung, weil ich einfach sagen muss, wir brauchen wieder mehr Dichter und Denker und nicht einfach Leute, die ausgetretenen Pfaden folgen. Wir müssen mal ein bisschen wieder außerhalb der Box denken. Wir brauchen wieder radikale Innovationen, so wie es jetzt die KI ist, wie es die Dampfmaschine war. Und wenn wir einfach immer nur hinterherlaufen, dann wird man, glaube ich, auch hinten runterfallen. Sehe ich ganz konkret gerade bei den KI-Investitionen. Also es gibt ganz viele Unternehmen in Europa, gerade auch in Deutschland, die sich mit KI beschäftigen. Aber die großen KI-Investitionen, die sind nicht in Europa und nicht in Deutschland, die sind in Amerika. Und da reden wir über Wettbewerbsvorteile. Und da glaube ich auch, dass es einfach Sinn macht, eben so wie du es ansprachst, Verantwortung abzugeben, aus der Zentralisierung zu gehen, den Schulleitern zu vertrauen. Ich meine, man muss immer sagen, die haben alle studiert und ein zweites Staatsexamen. Ja, also und Schulleiterqualifikation und. Und ich glaube, die können für ihre Schulen wirklich tolle Lösungen schaffen. Und sagen
so. Björn, ich, du kennst unseren Podcast, wir sind schon über eine halbe Stunde dabei, deswegen würde ich jetzt langsam in Richtung Umtrieb, wenn du einen Umtrieb mitgebracht hast, kannst du auch noch einen Moment überlegen, aber vielleicht hast du etwas, was dich gerade umtreibt oder umtrieben hat, vielleicht auch inspiriert durch unsere gemeinsame Heimat, wenn du hier gerade bist.
Ja, was treibt mich um? Unsere gemeinsame Heimat ist ja so, dass ein Wort ist. Ja. So, und es ist bodenständig hier. Und ich wünsche mir zum Beispiel für Schule, dass wir ganz innovativ unterwegs sind, dass wir uns viel umgucken, vertrauen, weil wir eine bodenständige, sage ich mal, Ausbildung haben, weil wir alle die Füße auf dem Boden haben, weil wir alle quasi, ja, wie sagt man dazu, Down-to-Earth-Mentalität haben. Ja. Aber wir wollen gerne weitermachen, wir wollen gerne jungen Leuten Zukunft bieten, Chancen bieten. Und das geht, glaube ich, nur, wenn wir über so Themen reden, die wir heute hier angesprochen haben. Wie muss Schule der Zukunft sein? Also da gibt es ganz spannende Studien zu. Ich finde ja den Hattie immer gut, der sagt, ne, so Lehrer sind immer noch wichtig, Technologie ist ein bisschen wichtig. Ich würde mir wünschen, dass zum Beispiel aus dem Investitionspaket ein bisschen was bei den Schulen ankommt, gar nicht mal bei den Lehrkräften, sondern einfach auch mal von den Schulgebäuden. Das wäre so das, wo ich einfach sage, so, das wäre schön, damit wir wieder dahin kommen, zu den Dichtern und Denkern, zu den Leuten, die Mut haben, die Visionen haben und nicht, wie Helmut Schmidt sagte, dann gehen Sie bitte zum Arzt, sondern die einfach für sich, für ihre Zukunft fundierte, mutige Entscheidungen treffen können.
Ja, wir machen einfach mal eine Wiedervorlage. Das sage ich immer bei den Dingern, wo ich sage, da habe ich noch ganz viele Fragen. Das machen wir einfach nochmal.
Gerne.
Vielleicht entweder wieder hier bei uns im Landhafen oder wir kommen mal zu dir in schöne Niedersachsen. Wäre ja auch schön. Ja,
gerne.
Danke dir für das Gespräch.
Herzlich eingeladen. Ich freue mich.
Klasse. Danke.
Ja, es passiert jeden Tag nicht nur was Neues bei Trump und wahrscheinlich jetzt auch in der neuen Bundesregierung, sondern auch mit der KI. Es passieren immer mehr fantastische Sachen und am Anfang war ich viel, viel skeptischer mit KI, aber ich glaube, das wird jetzt in gute Bahnen gelenkt, wenn man sich den Überblick so oder wenn ich mir den Überblick so verschaffe. Und selber habe ich mir zum Geburtstag ja ChatGPT Plus geschenkt,
sehr gut,
auf deine Empfehlung hin auch so ein bisschen. Und es ist wirklich nicht nur, also ich zur Hälfte arbeite ich, zur Hälfte spiele ich damit, aber es ist wirklich fantastisch. Und ich bin der Meinung, KI befördert die Kreativität. Also wenn man eh schon Kreativität besitzt, natürlich gibt es auch, ich will natürlich auch die Seiten nicht ausblenden, wo es auch eine Gefahr bedeuten kann oder so, aber ich glaube, momentan überwiegt einfach die Möglichkeiten, auch in der Forschung passieren ja auch tolle Sachen, so dass da mit KI geforscht werden kann an Krankheiten, wo früher Jahre oder sogar Jahrzehnte gebraucht wurden.
Ja, ganz also absolut. Also das ist, ich bin auch eher, was das angeht, optimistisch. Also da bin ich, das ist etwas, was unseren Alltag, das ist wieder mal so ein bisschen, dass wir in Deutschland, aber vielleicht auch in anderen Industrienationen noch gar nicht so richtig wissen, dass das eine ja, eine absolute Revolution ist technisch, ne? Und das hat ja Stefan in der Folge im März auch erzählt, Stefan Köhler. Und das ist ja auch das, was Björn so schön auf den Punkt bringt, dass wir keine Angst haben müssen, ne? Dass wir einfach sagen, ja, die KI dient uns und nicht umgekehrt. Aber das, ja, wie gesagt, da bleiben wir dran. Das ist ja auch unser Thema. Thomas,
genau, wir bleiben dran.
Björn hat seinen Umtrieb schon geliefert. Wie sieht's bei dir aus?
Der Umtrieb der Woche.
Genau, ich liefere gerne meinen Umtrieb. Und zwar geht es um etwas, also ich habe jetzt mal in meine letzten Umtriebe so rein gehört und auch rein gelesen, weil ihr könnt unsere Umtriebe ja auch im Internet nachlesen. Also so, das ist jetzt noch sehr unregelmäßig, aber wenn ihr bei Instagram auf unseren Account geht, dann könnt ihr sehen, dass unsere Umtriebe auch nachlesbar sind. Und da ist mir aufgefallen, dass meine Umtriebe doch ja immer so ein bisschen, ja, verzweifelt, ratlos sind. Und das ist ja auch gut so. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite möchte ich heute einen positiven Umtrieb machen. Und das ist meine Ode an die Vorfreude. Nicht die Ode an die Freude, sondern eine Ode an die Vorfreude. Weil Vorfreude macht einen aus meiner Sicht wohlhabend, noch wohlhabender an guten Gefühlen, die man haben kann. Nehmen wir das jetzt mal am Beispiel einer Reise. Wir haben uns als Familie für die kommenden Herbstferien eine fantastische Reise gebucht. Einfach eine fantastische, ich will jetzt gar nicht genau sagen, wohin es geht oder so, weil einfach soll jeder nur sein Lieblingsreiseziel, sein Traumreiseziel jetzt im Kopf haben, während ich das erzähle. Und wenn man sich dann sagt, okay, bis Herbst ist ja noch lange hin, und mittlerweile machen das einige Reiseunternehmen so, dass das dann da steht, die haben so einen Countdown laufen, nur noch 132, kann man sich auch selber basteln mit einer App, klar, ich weiß, aber auch die Unternehmen finde ich ganz witzig, nur noch 132 Tage und so viele Stunden und Minuten bis Sekunden bis zu ihrer Reise, und das finde ich großartig, und dann denkt man, ja, man kann es ja eigentlich kaum abwarten, aber man kann sich jetzt mit dem Reiseziel vorher lange Zeit beschäftigen. Man kann Dokus gucken, man kann Bücher lesen, man kann sich Bilder anschauen, man kann sich einen Plan machen, was möchte ich da alles sehen, und erlebt im Grunde schon hunderte von Tagen im Vorfeld diese Reise. Und wenn es dann endlich losgeht, dann ist es natürlich auch aufregend und man will ja dann hin und dann geht es endlich los und dann erfüllt sich das auch und dann ist das natürlich hoffentlich auch ganz toll während der Reise, aber man kann im Grunde schon jetzt im Kopf mitverreisen, und das lässt sich natürlich auch auf andere Bereiche übertragen, oder auch auf Gegenstände natürlich, materiell kann man das natürlich auch machen. Ich habe zum Beispiel mir vor 15 Jahren in Frankfurt einen Füller gekauft. Der war von 200 Euro, ein Pelikan, von 200 Euro auf 49 Euro runtergesetzt. Und den habe ich, das war wirklich ein super Schnapper. Und diesen Füller nutze ich jeden Tag und habe einfach eine Freude daran, den auch zu benutzen. Also nicht einfach nur konsumieren, sondern tatsächlich bewusst zu benutzen. Und diese Freude vor Freude finde ich eine ganz schöne Sache, weil man damit sein Leben wirklich auch ein bisschen angenehmer machen kann. Und so, das ist mein Umtrieb.
Dann nimmst du aber den Füller auch bitte mit in den Urlaub, ne? Dann kannst du das.
Dann nehme ich den, ja, dann habe ich ja,
die Reisenotizen machen.
Das ist eine sehr gute Idee. Hauptsache, er läuft dann nicht aus.
Ja, das wäre dann ganz gut. Schlecht. Oder pass auf im Flugzeug, wenn ihr, ja.
Ja, genau.
Gut, ja. Okay. Ja, schöner Umtrieb. Mein Umtrieb ist ein bisschen sozusagen, schließt an den vom letzten Mal an. Da habe ich mich ja über Kleinanzeigen ein bisschen, ja, ne?
Und die Never ending story.
Sagen wir mal so, ja, die Erfahrungen wurden nicht besser. Es war wirklich, und ich hab das aus meinem Umfeld natürlich gleich gespiegelt bekommen. Ich habe ja viele aufmerksame Menschen. Ich kann mich gar nicht dran erinnern, aber ich habe wohl den Mund sehr voll genommen und habe gesagt, dieser Wohnwagen geht nicht für unter 14, ich glaube zu Anfang habe ich sogar mal 15.000 gesagt, über den Tisch. Das mache ich auf keinen Fall, dann behalte ich den lieber und stelle den bei meinem Kumpel Christian in Idstedt ab. So, oder,
ja,
oder bei Christian und Steffi. Die hatten das angeboten, dass ich den da lagern kann, und das wäre ja auch kein Problem. Aber wie das so ist, man will Dinge ja auch mal vom Tisch haben. Und es ist halt auch viel Geld, was denn rumsteht, dieser Wohnwagen.
Ja.
Und jetzt komme ich zu meinem Umtrieb, dass ich natürlich, okay, ich habe da den Markt falsch eingeschätzt, das darf man aber auch mal. Also ich habe einfach daneben gelegen, ne? Ich habe jetzt mit insgesamt 3 Camping-Händlern, also Wohnwagenhändlern gesprochen, weil das Thema Privatverkauf das war einfach zu nervig. Die Leute, habe ich ja letztes Mal schon erzählt, springen in letzter Sekunde ab, kommen mit völligen Quatschvorstellungen. Und ich habe dann eben mit Händlern gesprochen, die sagten mir auch wirklich, ja, nach dem großen Boom 2020, nach Corona, ist jetzt der Markt ziemlich im Keller. Und das ist schwierig. Und das ist natürlich ärgerlich, weil meine Frau und ich haben 2020 für diesen damals 10 Jahre alten Wohnwagen, oder ja, wie alt wäre, genau, 17.400 Euro bezahlt. Wir haben noch ein bisschen was für den alten Wohnwagen gekriegt, das kann man abziehen. Aber 17.400 Euro mussten wir bezahlen.
Das ist eine Menge Holz.
Das ist eine Menge Holz. Und jetzt haben wir eben nach 3 Jahren, rede ich über, 2022 war das, Entschuldigung, ich rede, ne? Also 2022 haben wir den gekauft, so war das. Da war er 10 Jahre alt. Corona war aber da gerade vorbei und deswegen boomte Camping. Und nach 3 Jahren, also 2025, gerade gestern habe ich ihn verkauft. Wir nehmen jetzt am Mittwoch auf. Ich habe genau 11.400 Euro bekommen, also 6.000 Euro Verlust in 3 Jahren. Das tut weh. Aber, und jetzt komme ich zu meinem Umtrieb. Es ist irgendwie immer was Positives dabei. Wir haben eine tolle Zeit gehabt in dem Wohnwagen und man zahlt am Ende auch für die Nutzung eines solchen Sachen. Und wir haben jetzt keinen Gewinn gemacht. Am Ende haben wir 2.000 Euro im Jahr dafür bezahlt, dass wir einen tollen Wohnwagen hatten, dass wir eine tolle Zeit in Holnis hatten. Und von daher machen wir da unseren Frieden mit. Und wir haben ja noch länger gecampt, hatten vorher einen ganz alten, den wir für 700 Euro gekauft haben. Und den haben wir ja sogar, ich glaube, 6 Jahre genutzt. Von daher, wenn wir es aufs Jahr runterrechnen, war das eine gute Zeit und gar nicht so teuer, wie man denkt im ersten Moment. Ich weiß, vielleicht rede ich mir das so ein bisschen schön, aber ich denke, mit diesem Mindset möchte ich einfach daran erinnern, irgendwo ist etwas für sinnvoll. Und der Campinghändler hat mir das auch wirklich erklärt. Und ich habe dann auch gemerkt, wir haben ja gestern noch kurz Kontakt gehabt. Thomas, du hast ja gesagt, versprich mir, dass du nicht unter 12.000 gehst. Das habe ich, glaube ich, auch versprochen. Aber der war dann so gut, ne? Der sagte, ja, pass auf, ich nehme den jetzt sofort mit. 11.000. Ich sage, nee, 11.000, das mache ich nicht. Und dann, wie das so ist, so wirklich wie auf so einem Bazar, ich sage, pass auf, gib mir 11.500, dann kann ich meine Ehre so halbwegs behalten. So habe ich dann versucht, auch so auf seinem Niveau zu argumentieren.
Ja.
Und er dann, ja, 11.400 kann ich dir geben, aber dann bleibt so ungefähr auch nichts mehr übrig. Ja, ich sag, komm, du stellst ihn doch eh für 16 auf dem Hof. Und aber da ist ja noch ein Hagelschaden. Und das hat er mir dann auch gezeigt. Und jeder Wohnwagen, der in Nordfriesland, aber in Norddeutschland steht, hat einen Hagelschaden. Ne? Machen wir uns nichts vor.
Ja.
Da sind so kleine Noppen irgendwo. Und dann haben wir bei 11.400 habe ich dann eingeschlagen, weil ich einfach gesagt habe, ich habe keinen Bock mehr auf die Scheiß. Befassung. Ne?
Ja.
Also es ist tat in dem Moment dann schon weh, als er ihn angehängt hat und mitgenommen hat, so das war irgendwie schon so komisch, weil wir haben diesen Wohnwagen wirklich sehr, sehr gemocht, aber alles hat seinen Tiet, ne, aber es war in dem Moment, jetzt rede ich es mir einfach nicht schön, doch rede ich mir schön, aber es war eine gute Zeit und Punkt.
Andreas, du hast noch verhandelt, da bin ich sehr stolz auf dich, dass du auch nicht nachgegeben hast, weil das ist so, er muss es versuchen, das ist leider auch traurig, dass man sagt, man vereinbart vorher 12.000 und dann, wenn er da ist, kann man ihn auch nicht wegschicken, da müsste man einfach sagen, ja, dann fährst du einfach wieder. Ja. Tschüss, Wiedersehen.
Genau, der Platzwart, der mir auch sehr geholfen hat, Birger, der sagte noch, ja, sag einfach, du willst eine Nacht drüber schlafen, dann kommt er schon noch.
Ja.
Aber ich habe dann gesagt, dann habe ich noch einen Tag Befassung. Ne? Und wenn er ihn doch nicht will, dann muss ich damit zum TÜV und muss dies.
Jetzt bist du's los. Und ich reframe es auch noch ein bisschen für dich, Andreas. Überleg mal, wenn ihr für 6.000 Euro 2 Wochen in den Urlaub gefahren wärt, hättet ihr auch einen schönen Urlaub gehabt, aber so hattet ihr ja viele Jahre einen schönen Urlaub, fast jedes Wochenende.
Genau.
Und insofern war es das auf jeden Fall wert. Ne?
Punkt hinter, und wir sind auch mit dem Camping-Game wahrscheinlich noch nicht fertig, vielleicht fangen wir irgendwann wieder an, aber jetzt mal eine kleine Pause nach 9 Jahren, ist auch völlig okay.
Erstmal sind die Rakos jetzt wieder flüssig und hast du ja gleich in dein Depot gesteckt, ne?
Ja, genau. Das.
So,
ich muss jetzt zur Arbeit.
Noch eine tolle Ankündigung machen. Wir müssen noch eine kleine Ankündigung machen oder was? Wir freuen uns sehr, weil ihr könnt ja gar nicht genug von uns haben. Täglich Autogrammanfragen leider nicht, aber das kann ja noch werden, weil am Anfang sind wir gestartet, wenn ich das richtig erinnere, mit dem rationalen Frühshoppen, was ja jetzt auch schon 5 Jahre her ist, sind wir wöchentlich gestartet. Ist das richtig, Andreas?
So war das, Wir haben eine wöchentliche Folge gemacht, wo wir immer ein Thema hatten, was wir besprochen haben. Kann man auch noch mal reinhören, sind teilweise Gut gealtert, ja. Teilweise geht so gealtert. Gut gealtert,
ja. Ja. Und, naja, wir sind mit Corona gestartet. Das war wirklich, aber das ist eine andere Geschichte. Was ich damit sagen möchte, wir kommen mit einer zweiten Show. Und zwar wöchentlich. Und die Show heißt 3x7. Was ist das genau? Sollen wir das schon verraten?
Ja, jetzt also, hau raus. Ja.
Es ist 3x7 ist ein Wochenrückblick aus einer persönlichen Perspektive. Es ist sozusagen der Wochenrückblick für euch aus unserer Perspektive einerseits, aber auch aus eurer, weil ihr könnt euch an dieser Show maßgeblich beteiligen. Ihr seid sozusagen für eine Show unser Chefredakteur, weil ihr gebt ein Thema vor. Das kann per WhatsApp geschehen unter 0162 212 6464. Das ist meine persönlich private WhatsApp-Nummer. Und da könnt ihr uns eine Sprachnachricht schicken und sagen, ey, dieses und jenes Thema. Wir haben schon Themenvorschläge bekommen. Vielen Dank dafür über Instagram. Eine Sprachnachricht wäre natürlich ganz schön, weil dann kann man es in die Sendung noch mit einbinden. Auf der anderen Seite nehmen wir es auch gerne über Instagram, E-Mail. Ihr könnt uns auf allen Kanälen schreiben, aber am liebsten, wir bevorzugen eine Sprachnachricht. Und dann sprechen Andreas und ich über dieses Thema und diskutieren miteinander. Und dann habt ihr in 21 Minuten, eben in 3x7 Minuten, einen kompakten Wochenrückblick, der anders ist als die anderen.
Genau, das werden wir immer, wir versuchen das immer freitags aufzuzeichnen und die Folge erscheint dann auch immer freitags. Und damit ihr genau wisst, wann was rauskommt, weil es gibt ja auch weiterhin den klassischen mit Gast, das wird es dann wahrscheinlich so etwa einmal im Monat geben. Das kommt dann auch freitags raus, ist der Plan, aber das kann auch mal früher rauskommen. Deswegen folgt uns auf der Podcast-Ladestation oder Ladesäule eurer Wahl. Egal wo, ob bei Apple, bei Google oder auch bei, hier natürlich Spotify. Ne? Folgt uns da, dann könnt ihr nämlich auch immer, dann werdet ihr benachrichtigt, wenn ihr das so einstellt, wann die neue Folge rauskommt. Ne? Also diese kommt jetzt auch schon am Freitag raus, regulär ja noch Sonntag, aber ja, ihr könnt da einfach dann reinhören.
Ja, dann habt ihr das Ganze früher und ihr hört es ja jetzt eh schon. Insofern also viel Spaß damit und wir sagen Dankeschön fürs Zuhören und werden das Thema KI weiter im Auge behalten und ich sag auch Tschüss zu dir, Andreas, und wir hören uns bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss, danke, Ende.